Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu diesem kurzfristig anberaumten Sonderpodcast aus Gründen, möchte ich sagen. Gründen, die in Ostdeutschland, die in Thüringen und Sachsen liegen und in den Landtagswahlen dort beziehungsweise in ihrem wirklichen Ergebnis, das einen so dann doch ein bisschen sprachlos macht. Und ich würde es eine historische Wahl nennen. Sie auch?
Ja, hallo Blome. Diese Wahl ist ein ganz gutes Beispiel für die alte Regel, erleben ist was anderes als erwarten. Ehrlich gesagt haben ja alle Leute mit diesem...
Sagt Angela Merkel, einer meiner Lieblingssprüche von Angela Merkel, es gibt einen großen Unterschied zwischen erwarten und erleben.
Ja, und das, da hat sie recht, die gute Angela, da hat sie recht. Wir hatten dieses Ergebnis erwartet und wenn es dann kommt, erschüttert es einen doch. Es ist ja nicht ganz so schlimm gekommen, schlimm jetzt aus der Sicht der Ampelparteien, wie man es auch für möglich gehalten hatte. Die SPD ist nicht aus den Landtagen geflogen. Also das heißt, erstaunlicherweise befinden wir uns in der Situation, dass für die SPD ein Erfolg ist, wenn sie nicht aus dem Landtag fliegt. Das war auch mal anders. Aber ja, ich finde, es ist ein historisches Ergebnis, aber nicht wegen des Wahlerfolges der AfD. Das so wird es ja meistens jetzt verkauft, rechte Partei und so in den Landtagen drin und so. Ich finde, es ist historisch wegen des Erfolgs des Bündnisses Sahra Wagenknecht, denn dass eine Partei, die erst im Januar gegründet wurde, in der Europawahl schon mehr hat als FDP und Grüne und dann kurz danach in den Landtagswahlen als so starke Kraft in zwei Parlamente kommt, das hat es tatsächlich noch nie gegeben. Die AfD gibt es immerhin schon eine Zeit lang und hat schon einen langen Aufstieg hinter sich. Das hier ist echt ein Hammererfolg, ehrlich gesagt, von Sahra Wagenknecht.
Sie zählt eindeutig zu den Wahlgewinnern. Sicherlich, muss man gar nicht drum herum reden. Aber das, finde ich, würde nicht das Wort historisch verdienen. Denn
doch,
wir haben auch
schon
die Piraten erlebt.
Ich könnte es auch noch erklären. Ja, ist aber anders. Gerne, Blume.
Naja, es ist
over.
Wir können gleich der Frage nachgehen, ob es wirklich eine Umwälzung der Parteienlandschaft von nachhaltiger Natur ist. Ich würde gerne aber mal für eine Sekunde nochmal bei der AfD bleiben. Weil wir sollten das bei allem einpreisen und allem erwarten und allem, ach ja Gott, das ist eben so. Ich meine, das ist eine Partei, die in diesen beiden Landesverbänden als gesichert rechtsextrem gilt, die wirklich den schlimmsten der, wie soll man sagen, Extremisten an ihrer Spitze hat, in Thüringen Björn Höcke, die einen hemmungslosen Wahlkampf gegen die da, die Eliten, die vermeintliche Verschwörung gegen den kleinen Mann etc. etc. geführt haben, wirklich mit hasserfüllter Sprache vom Allerschlimmsten und 30 und mehr Prozent gemacht haben. Das ist wirklich historisch zu nennen, denn die gehen nicht mehr weg. Bei Sahra Wagenknecht wollen wir es mal abwarten, können wir gleich drauf kommen, aber die AfD geht im Osten nicht mehr weg. Und das ist das Historische daran.
Ja gut, das finde ich jetzt, das war mir aber auch schon vorher klar, Entschuldigung, also das wussten wir jetzt auch schon vorher, dass die AfD im Osten nicht weggeht. Wir wussten auch schon vorher, dass die AfD im Osten einfach im Prinzip mehr oder weniger ein Drittel der Leute echt abbildet und zwar nicht, also kann ich jetzt echt nur sagen, da wundert mich jetzt die Verwunderung, dass das keine Protestwähler sind zum großen Teil, sondern Überzeugungswähler. Das konnte man auch wissen, wenn man sich ein bisschen im Osten auskennt. Was ich ganz spannend fand in den letzten Wochen, waren ja immer die Texte und Feuilleton-Artikel und Essays, die dann immer gesagt haben, ja, der Osten ist aber so total unterschiedlich und der ist viel diverser, als ihr wollt. Und ihr erfindet euch den Osten ja im Westen. Das ist so ein neuer Orientalismus, nicht so mit westlichem, arrogantem Blick guckt man auf die dusseligen Ossis und so. Und der Osten ist viel komplexer und so. I don't know, so komplex ist der Osten gar nicht. Der Osten ist einfach zu einem Drittel Nazis, full stop, Punkt. Das ist halt so und damit müssen wir uns jetzt irgendwie abfinden. Aber ehrlich gesagt wusste man das auch schon vorher.
Ja, aber ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden. Das kann es jetzt wirklich nicht sein, mal ganz unabhängig von dem wirklich denkbar bescheuerten, unglücklichen, unglückseligen Zufall, dass ausgerechnet am 1.9., 1. September, 85 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, Überfall Deutschlands auf Polen, diese Wahl stattfindet, bei der dann die, Sie haben es jetzt Nazis genannt, ich finde das zu platt, aber lassen wir es jetzt einfach mal stehen, bei denen diese Partei dann gewinnt, die natürlich ein komplett revanchistisches, revisionistisches Geschichtsbild auch hat. An der Spitze ein Geschichtslehrer, der offenkundig mal zu heiß gebadet hat, beziehungsweise ganz falsch abgebogen ist eine Zeit lang.
Aber es ist doch dann passend, dass der polnische Staatspräsident an diesem Tag Reparationen von Deutschland gefordert hat. Das passt doch sozusagen. Da treffen
Was könnte dann Thüringen bezahlen? Meinen Sie, Thüringen sollte die Reparationen bezahlen und Sachsen, weil sie jetzt so gewählt haben? Das wäre eine Form von Haftbarmachung. Könnte man im Zweifel drüber reden. Nee, jetzt mal Scherz beiseite, denn ich finde es nicht komisch. Also,
wir könnten den Polen Thüringen geben.
Ja, der Osten ist komplex und vielleicht verstehen wir alle den Osten nicht. Ich verstehe nur nicht, und darüber haben wir schon mal gesprochen, vielleicht können Sie mir jetzt auf die Sprünge helfen. Was treibt die Menschen, eine so offenkundig xenophobe, menschenverachtende Partei zu wählen, die noch ganz andere Dinge im Programm stehen hat, die vollkommen okay sind und ganz normal, wenn man so will. Über die man sich lange streiten könnte, rechts der Mitte.
Sind Sie schon mal, komisch, wir haben dieses Gespräch schon ein paar Mal geführt und deshalb sage ich nochmal, erleben ist was anderes als erwarten. Jetzt, wo es dann gekommen ist, darf ich dann einfach nochmal sagen, was ich schon vorher gesagt habe, kann es vielleicht einfach daran liegen, dass ein Drittel der Wähler im Osten und der Wählerinnen übrigens auch, der Männer und Frauen nehmen sich da gar nicht so viel, xenophob sind und menschenverachtende Werte haben. Kann es vielleicht sein, dass das einfach so ist, dass die Leute wollen keine Ausländer?
Ja, aber warum ist das so?
Warum?
Warum ist das so?
Ich glaube, jetzt wird es interessant, jetzt wird es ein bisschen anthropologisch, da wird es jetzt auch ein bisschen persönlich, privat. Mein Menschenbild ist, dass der Mensch von Natur aus nicht gut ist. Und ich glaube, der Mensch ist, und der Mensch und der Ossi, und der Wessi auch, ist von Natur aus ein egoistisches Arsch. Und man muss ihn dann mit viel Mühe und Zeit zivilisieren und erziehen und ihm klar machen, dass es ihm auch selber nützt, wenn er gut ist und den kurzfristigen eigenen Nutzen zurückstellt für ein langfristiges, vielleicht gemeinsames Wohl und so weiter und so weiter. Das ist ein mühevoller Prozess, das nennt man Zivilisation. Ich glaube, dass das im Osten nicht so gut funktioniert hat. Man hat es vielleicht auch nicht lange genug versucht. Wie gesagt, die Wende ist noch nicht so lange her. Aber die Leute sind halt so. Hey, nehmt es jetzt einfach mal zur Kenntnis.
Ich glaube, es ist was anderes, ehrlich gesagt. Ich glaube, dann habe ich vielleicht ein anderes Menschenbild, dass der Mensch nicht als Fremdenfeind geboren wird. Es kann ihm zu viel werden mit der Fremdheit und mit der Veränderung und der Geschwindigkeit. Und ich habe das Gefühl, es sind Wähler, die wollen im allerweitesten Sinne in Ruhe gelassen werden. Denen ist das alles zu viel oder sie widersetzen sich einer Veränderung, die von oben ihnen diktiert wird, wie zum Beispiel der Klimaschutz. Und ich bin absolut ein Fan vom Klimaschutz, auch nicht von jedem Gesetz und jeder Übertreibung, aber ich glaube, dass das eine staatliche Aufgabe ist. Das würden diese Wähler aber nicht akzeptieren, weil sie sagen, ihr schreibt uns nicht unser Leben vor. Das hatten wir schon mal in der DDR, ganz anders. Aber das Ressentiment gegen die da oben, die uns in unsere Ruhe eingreifen wollen, in unser Leben und unsere Ruhe stören wollen, die Globalisierung, die unsere Ruhe stört, die Fremden, die unsere Ruhe stören, die unsere Ruhe stören. Das ist, glaube ich, der Punkt. Während Sie es quasi als angeborenen Defekt oder angeborene Eigenart, sagen wir mal so, beschreiben.
Sie sagen, in Ruhe gelassen werden. Das finde ich interessant, weil eigentlich müsste es in einer modernen Demokratie möglich sein, dass Leute sagen, ich erfülle hier meine Pflichten und halte mich an die Gesetze und möchte ansonsten in Ruhe gelassen werden. Wenn ihr hier irgendwelche großen umstürzerischen Projekte habt, möchte ich eigentlich nicht so gerne daran so beteiligt sein. Ich möchte meine Ruhe haben. Das müsste eigentlich möglich sein. Wenn jetzt der geschätzte Kollege Bernd Ulrich von der Zeit hier wäre, der große Klimaprophet, würde er wahrscheinlich sagen, ja, das war früher so und das war in Zeiten sozusagen einer fossilen, ich weiß nicht was, Ausbeutungswirtschaft und so ging das vielleicht. Das war dann ein scheinbares in Ruhe gelassen werden. Heute geht das nicht mehr. Heute kann man nicht mehr in Ruhe gelassen werden. Da bin ich mir unsicher. Sie merken, dass ich beide Positionen sozusagen, hätte ich Verständnis
dafür. Ich glaube,
dafür. Sie wollten mich unterbrechen?
Na, ich wollte ergänzen. Wir sind heute auf einem weichen diskursiven
ja.
Ich glaube, der Klimaschutz
sein, das ist die erste.
Und nicht ins Wort fallen, ha? Huh? Ich glaube, der Klimaschutz ist eine staatliche Aufgabe, dem kann man sich nicht entziehen, von dem kann man nicht vollständig in Ruhe gelassen werden, außer man ist eben die AfD und sagt, wenn wir drankommen, räumen wir alles an Klimaschutzgesetzen ab. Übrigens Bernd Höcke in seinem Wahlprogramm, das thüringische Umsetzungsklimaschutzgesetz, am ersten Tag weg damit. Ein weiterer Punkt, wo man nicht in Ruhe gelassen werden kann, und da widerspreche ich Ihnen also, ist der Krieg. Der Krieg in der Ukraine. Da hat aber auch AfD und, Sie hatten es vorhin schon mal erwähnt, das Bündnis Sahra Wagenknecht gesagt, das ist nicht unser Krieg, damit haben wir gar nichts zu tun. Das Geld, das da reinfließt, wäre besser in Straßen, Schulen, Renten in Ostdeutschland oder sonst wo in Deutschland investiert. Auch da heißt es, wir können dafür sorgen, dass euch dieses Thema in Ruhe lässt. Das ist natürlich ein vollkommen hohles, leeres Versprechen, aber es ist geglaubt worden. Und Sahra Wagenknecht hat daran fast noch mehr Anteil als Björn Höcke.
Lassen Sie uns kurz mal bei dem Thema bleiben. Zum Krieg kommen wir gleich noch. Ich will das mit dem Klima nochmal eben besprechen. Finde es nämlich interessant, weil ich bin ehrlich gesagt immer der Auffassung gewesen, dass Klima eine gesellschaftliche Aufgabe ist und keine individuelle. Und ich glaube, was den Leuten auf den Sack gegangen ist, vielen, und die haben dann vielleicht davon einige AfD gewählt, ist dieses grüne Gerede, jeder Einzelne muss bei sich zu Hause anfangen und jeder trägt Verantwortung. Und wenn du der Verantwortung nicht gerecht wirst, dann bist du gleich ein böser Mensch und so. Und ha, du hast dein Nackensteak gegrillt, nieder mit dir und so. Und das wollen die Leute nicht, weil das ist nämlich wirklich Gängelei. Staatliche Politik ist etwas ganz anderes.
Da bin ich bei Ihnen.
Staatliche Politik würde nämlich, also gesellschaftliche Projekt würde bedeuten, der Staat schafft Regeln, an die sich dann alle halten müssen, die für alle Leute gelten und sorgt eben auch für den entsprechenden sozialen Ausgleich. Die Gewissenspolitik der Grünen individualisiert das Problem, entpolitisiert es dadurch letztlich auch, indem es sagt, wenn du Auto fährst, deine Kinder mit dem Auto zur Schule bist, machst du dich schon schuldig sozusagen. Und ich glaube, davon haben echt viele Leute die Nase voll und übrigens auch ich auch und ich habe noch nie AfD gewählt. Das wollte ich nur mal.
Nein, völlig richtig. Das wird auch im Westen den Grünen große Schwierigkeiten bereiten, dass sie überdreht haben, es zu missionarisch angelegt haben und trotzdem bleibt es eine staatliche Aufgabe und aus dem Klimaschutz kann sich eine Gesellschaft, um es mal so zu formulieren, nicht rausdrehen und damit auch ihre einzelnen Mitglieder nicht wirklich rausdrehen. Aber jetzt kommen Sie mal zur BSW. Jetzt erklären Sie mir mal Frau Wagenknecht.
Sie kamen dann zu dem Krieg und haben gesagt, da reden die doch auch Blödsinn, da kann man sich auch nicht rausziehen. Sehen Sie, und das sehe ich natürlich ganz anders, denn da liege ich ja voll auf AfD und BSW-Linie. Ich glaube auch, dass das nicht unser Krieg ist und ich glaube auch, dass wir uns da rausziehen sollten. Und ich halte diese Haltung, die ich da habe, für eine legitime politische Ansicht, die auch aufgrund von bestimmten Analysen auch begründbar ist. Und das ist keine Ideologie, das ist kein Wahnsinn, kein Irrsinn, so wie Sie es jetzt ja schon wieder dargestellt haben. Das Spannende ist ja, nächster Punkt, glaube ich, was vielen Leuten wahnsinnig auf die Nerven geht, dass diese Demokratie, die hier angeblich so verteidigt werden soll gegen die ganzen Populisten, eine ist, in der das Diskutieren von verschiedenen Standpunkten, ich will nicht sagen, aus der Mode gekommen ist, aber doch irgendwie so ein bisschen in der Defensive ist. Weil wenn ich sage, ich halte diesen Krieg in der Ukraine für falsch, dann bürsten sie mich nur deshalb nicht total nieder, weil sie nächste Woche noch mit mir reden wollen. Aber in vielen gesellschaftlichen Kontexten wäre ich damit nicht mehr diskussionswürdig.
Oh, heul doch. Das ist doch Quatsch. Natürlich werden sie diskursfähig. Naja, aber diskursfähig in ihrem Rahmen, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, das schon. Aber ich finde BSW, um nochmal auf den Anfang zu kommen, das weniger historische Phänomen, weil es noch nicht kristallin genug ist, wie ich finde. Es ist noch nicht da genug, dass man wissen könnte, nee, das ist nicht so eine Eintagspflege wie Occupy Wall Street oder wie die Piraten oder ich weiß nicht was. Aber mir scheint, die haben bei der Linkspartei natürlich viel geholt. Sie haben witzigerweise in Thüringen auch bei der CDU viel geholt und dann erst kam Stimmen von der AfD in diesen Wählerwanderungsgrafiken.
Naja, aber ist doch logisch.
Die Mischung,
Das Kriegsthema zieht natürlich total. Und Sahra Wagenknecht, Entschuldigung, ich muss es wirklich nochmal sagen. Ich beobachte und verfolge Sahra Wagenknecht echt seit, ich weiß nicht was, Anfang der 90er Jahre, glaube ich, habe ich die erste Geschichte über die Frau geschrieben und habe sie immer für eine sehr zwiespältige, gleichzeitig sehr spannende und irgendwie auch ehrlich gesagt komplett einzigartige politische Figur gehalten. Und das hat sie jetzt wieder bewahrheitet, denn es ist ein extremer Erfolg, der komplett zu 100% auf ihr Konto geht. Denn die Leute haben die Partei ihretwegen gewählt, weil sie sie für glaubwürdig halten. Und das scheint ja offensichtlich ein schwindendes Gut im politischen Geschäft zu sein. Und das Interessante ist,
ganz kurz. Lassen Sie einmal beim Wort Glaubwürdigkeit stehen bleiben. Glaubwürdigkeit bei Sahra Wagenknecht, die schon alles erzählt hat und das Gegenteil vom Gegenteil.
Ist das so, Herr Blomer?
Das finde ich wirklich krass. Ja, es ist so, ja.
Weiß ich nicht. Wenn Sie die Frau Lange beobachten,
dann wissen Sie. Und die Bereitschaft zur taktischen Lüge ist bei Sahra Wagenknecht wirklich ausgeprägt.
Naja, gut, okay, come on. Das ist wahrscheinlich bei allen erfolgreichen Politikern und so, ist so. Aber Aber ihre spezielle Mischung, aus der sie jetzt eine Partei gegossen hat, nämlich Linkskonservatismus, ehrlich gesagt war die immer so. Die war immer eine Linkskonservative. Die war immer eine, die das Kapital entmachten wollte und dabei die Wahlverwandtschaften von Goethe gelesen hat. Ich meine, das fanden die Leute ja teilweise auch so kurios an ihr und so interessant. Und ich glaube, dass sie natürlich, sie war einfach klüger als die Politiker in der Linkspartei. Die haben nicht gemerkt, dass die Art von so urbanem, libertärem, so 70er Jahre links sein, heute irgendwie keine Socke mehr hinterm Ofen hervorholt, das ist einfach over, das ist vorbei, sondern die hätten natürlich alle genauso wie sie auf so einen ganz handfesten Linkskonservatismus setzen müssen, der so ist, so rigide Migrationspolitik, wo sie selber sagt, ich orientiere mich an den dänischen Sozialdemokraten, das ist jetzt auch keine Nazis, ja, also ich finde das zwar nicht schön, was sie da machen, aber gut, und gleichzeitig Friedensdividende einkassieren, Geld von Waffen abziehen und umlenken in Schulen und Kindergarten und Infrastruktur, finde ich einen guten Text.
Also zumindest einen spannenden Text, und Zuwanderung als soziale Frage zu definieren, weil Zuwanderung von Asyl bis Migration natürlich eher im unteren Drittel der Gesellschaft zunächst einmal ankommt, nicht so gut gebildet, nicht so wohlhabend und so weiter und so fort, nicht so einkommensstark. Dieses Thema hat die SPD eben ziehen lassen. Die Linkspartei natürlich sowieso, über die Linkspartei möchte ich aber gar nicht reden. Mich interessiert noch viel mehr, warum die SPD dieses Thema, was macht Migration, was macht Veränderung, Wandel, Fremdheit mit den in Anführungsstrichen kleinen Leuten, mit den ganz normalen kleinen Leuten. Das hat die SPD als Thema ziehen lassen, und ich glaube, im Osten ist sie daran jetzt fast zugrunde gegangen. Es ist ein Zufall, dass sie nicht in Thüringen aus dem Landtag gefallen ist. Und sie hat es immer noch nicht begriffen. Das finde ich das Faszinosum. Die Kühnerts, Eskens, selbst Lars Klingbeil, den ich für echt klug halte, haben noch nicht begriffen, was ihr Problem ist. Die haben sich gestern hingestellt und gesagt, so, und jetzt zeigen wir, dass wir Sozialdemokraten in der Regierung sind, dass die Sozialdemokraten die.
Aber sie können es nicht begreifen, genauso wenig wie die Linkspartei es begreifen konnte. Deshalb war ja in der Linkspartei der Streit zwischen Katja Kipping und Sarah Wagenknecht, den dann scheinbar Kipping für sich entschieden hat zwischen diesen Lagern in der Linkspartei. Letztlich gibt es diese Lager, wenn sie so wollen, müsste es in der SPD auch geben. Sie können es nicht begreifen, weil sie eben alle Teil dieser woken, elitären, abgehobenen, linken, urbanen Blase sind, die sozusagen da das Verständnis verloren haben und denen da auch die Sprache abhanden gekommen ist.
Nein, das ist nicht der Punkt, glaube ich. Ernsthaft nicht. Bei der SPD ist es ein anderes Problem. Also, die SPD hat, nehmen wir das Beispiel Bürgergeld. Die SPD glaubt, wenn wir das Bürgergeld besser ausstatten, ist mit meinen bösen Worten üppiger machen, dann gewinnen wir Wählerstimmen, weil das ist, steigert die soziale Gerechtigkeit, weil mehr Sozialstaat ist immer gerechter als weniger Sozialstaat. Und irgendwann haben ihnen die Leute, die sie früher gewählt haben, die ganz normalen Arbeiter, die in Anführungsstrichen noch einmal kleinen Leute, jetzt zurückgerufen, wir finden das gar nicht gerecht. Wir finden nicht gerecht, wenn die Leute, die auf Hilfe angewiesen sind, behandelt werden, wie die, die die Hilfe finanzieren. Wenn die mehr Aufmerksamkeit bekommen als die, die es finanzieren. Und das kann die SPD aus irgendeinem Grunde nicht begreifen, dass sie aufs falsche Pferd, auf die falsche Klientel gesetzt hat, derweil ihr ihre alte Klientel, die Arbeiter, die von ihrer Hände Arbeit leben, Klammer auf, und den Staat finanzieren, Klammer zu, weggelaufen sind, zur CDU zunächst, inzwischen aber auch ganz stark zur AfD. Und am gestrigen Abend, selbst unter diesem Schock, kam wieder: Wir müssen den Sozialstaat stärken, wir müssen erklären und noch mehr soziale, wie soll man sagen, Errungenschaften ins Schaufenster stellen, damit die Leute wieder bei uns einkaufen kommen. Und sie begreifen gar nicht, dass es nicht das Schaufenster ist, auch nicht die Beleuchtung des Schaufensters oder seine Größe, sondern das, was sie da reinstellen, ist das Falsche. Das ist echt irre. Man sieht die in den Abgrund gehen und die sind und merken selber nicht.
Naja. Ich meine, ich habe ja auch ausnahmsweise mal ein bisschen ferngesehen, habe auch Sie gesehen, den Kollegen Nikolaus Blome bei RTL, wie er von einem anderen Kollegen befragt wurde, was passiert denn jetzt, was geschieht? Und der Kollege Blome sagt dann, die Ampel müsse jetzt andere Antworten geben. Und dann denkt man, und jetzt kommen dann auch die Antworten, die der Kollege Blome vorschlägt, die fehlen dann aber. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Alle sagen, jetzt müssen wir lernen.
Nein, es gibt ganz kleine Antwort. Es gibt, die haben wir schon ganz klar formuliert. Wenn es stimmt, dass das Thema Migration und das Thema Krieg und Frieden. Diese Wahl ganz stark mitentschieden hat, neben allen landesspezifischen Besonderheiten, und das meine ich überhaupt nicht abfällig, in Thüringen spielt zum Beispiel Bildung eine enorme Rolle, weil das Bildungssystem so ein Desaster ist.
Also halt Migration und Krieg.
So, wenn das die beiden Themen sind, die die Bundespolitik mithin die Ampel,
jetzt bin ich mal gespannt,
bearbeiten kann, und wenn sie sagt, der Krieg beziehungsweise die Unterstützung der Ukraine, das ist für uns die Linie.
Steht nicht zur Debatte.
Das lassen wir so.
Ja, Moment. Warte.
Dann sind Sie beim Thema Migration. Das müssen Sie eh lösen, ob nun mit dem Krieg oder ohne den Krieg.
Ja, dann müssen die Ausländer das ausbaden, genau. Weil wir den Amerikanern nicht in die Parade fahren wollen, müssen es halt die Ausländer ausbaden.
Augstein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Nee, das hat mich schon vorher geärgert. Nein, jetzt bin ich ganz kurz dran. Hallo, jetzt müssen Sie mir auch mal zuhören. Das hat mich ja schon so geärgert, dass man gesagt hat, aus Solingen müssen wir jetzt unbedingt lernen, ja, dieser Mord da, diese in Solingen, diese Taten, wir müssen jetzt harte Hand bei der Migration. Dann hat man es hingekriegt, kurz vor Wahl einen Abschiebeflug zu machen, wo irgendwelche armen Teufel nach Afghanistan zurückgefahren werden. Verbrecher, verurteilte Straftäter, keine Ahnung und so, aber nach Afghanistan, ja, ich meine von allen Orten der Welt. So. Was man aber sozusagen mit Rücksicht auf die Wahlen gar nicht gemacht hat, ist zu sagen, übrigens die nächste Waffenlieferung in die Ukraine, die kommt nicht. Oder wir kürzen das mal um 2 Milliarden. Das hätte man ja auch tun können. Man hätte ja auch sagen können, um Rücksicht zu nehmen, vorweggenommene sozusagen auf die zu erwartende Wahlkatastrophe im Osten, überdenken wir unsere Ukraine-Politik. Nö, wir überdenken nur die Migrationspolitik, aber nicht die Ukraine-Politik. Und da danke ich Sarah Wagenknecht jetzt schon, dass sie gesagt hat, Parteien, die nicht bereit sind, ihre Ukraine- und Kriegspolitik da zu überdenken, mit denen reden wir nicht. Finde ich gut.
Kann man so sehen, aber es ist ja eine politische Entscheidung. Also Sie haben zwei Themen, die könnten Sie beackern. Die müssten Sie beackern, zumindest aus Sicht des ostdeutschen Wahlergebnisses. Das ist der Krieg und das ist die Migrationspolitik. Wenn Sie sagen, nee, Krieg, dazu stehen wir, das wollen wir so haben und dann nehmen wir auch in Kauf, dass wir dafür einen drüber kriegen bei bestimmten Gruppen ostdeutscher Wähler, dann bleibt Ihnen, denklogisch, die Migration. Wenn Sie da das Gefühl haben, da könnte man was machen, weil man es eh machen muss, weil man es auch für westdeutsches Publikum in Anführungsstrichen lösen muss, dann sollten Sie anfangen, etwas grundsätzlicher an die Sache heranzugehen. Und das war ja Ihre Frage. Was sind denn die anderen Antworten? Die anderen Antworten sind ganz einfach andere Fragen. Zum Beispiel die Frage, ob es langt, ganz viel zu machen in puncto Abschiebung oder Abschreckung oder sowas. Also zu sagen, wenn die Leute erst einmal hier sind, dann kriegen sie ihr Verfahren. Und wenn das nicht zu ihren Gunsten ausgeht, dann müssen sie das Land wieder verlassen. Und wir erhöhen den Druck und den Aufwand, diese Menschen auch wieder zurückzubringen in die Länder, aus denen sie kamen oder wohin auch immer. Das ist aber nicht die Lösung. Das weiß auch jeder. Die Lösung ist der Zuzug, die Frage des Zuzugs. Dann können Sie kommen wie Friedrich Merz und sagen, ich mache die Grenzen zu. Der Mann war mal im Europaparlament, der sollte sich schämen. Und wenn Sie die Grenzen nicht zumachen können, dann müssen Sie an den Asylartikel 16 im Grundgesetz in irgendeiner Form, zumindest müssen Sie drüber diskutieren. Und das fehlt. Und weil das fehlt, merken die Leute, das Problem wollen die gar nicht richtig angehen, die doktern nur am kleineren Symptom. Und das kostet die Zustimmung und es kostet das Vertrauen. Denn die Stressgrenze in der Gesellschaft, nicht nur in Ostdeutschland, scheint erreicht.
So, und da sind wir dann sozusagen bei dem letzten Komplex, über den wir reden. Was bedeutet das für die sogenannte Ampelregierung in Berlin? Mein spezieller Freund Wolfgang Kubicki, auch einer meiner absoluten Lieblingspolitiker, hat einfach schon mal gleich gesagt, die Ampel hat ihre Legitimation verloren.
Wenn ich nicht,
Reminder, Kubicki ist in der FDP, die Regierungspartei ist.
Wenn ich nicht es schon über Gerhard Schröder gesagt hätte, einst, dann würde ich jetzt sagen, Wolfgang Kubicki, der letzte Straßenfußballer der Politik. Habe ich aber schon über Gerhard Schröder gesagt, kann ich also nicht nochmal benutzen. Kubicki ist ja echt a class of its own. Er ist auch ein Einzelgänger, ein Alleiner, wie Franz Müntefering gesagt hätte. Aber der ist auch ein Wetterleuchten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass er vorwegnimmt, weil er die Nase dafür hat oder den Bauch, was da auf die Ampel zurollt, beziehungsweise was im Inneren der Ampel bereits gärt und jetzt irgendwann das Ding zum Bersten bringt.
Ja gut, aber so schlimm, wie gesagt, so haben wir ja angefangen. Die SPD ist nicht aus dem Landtag geflogen. Hurra, hurra. Wenn das so gekommen wäre, SPD raus aus zwei Landtagen, vermutlich, ja, ich meine, hätte Fahrradkette, dann würde es jetzt wahrscheinlich diese Bundesregierung auch nicht mehr lange geben. Das ist aber nicht passiert. Und ehrlich gesagt, es ist ja nur noch ein Jahr. bis zur Wahl. Es lohnt sich jetzt, das meine ich jetzt aber nicht, es lohnt sich ja eigentlich jetzt nicht, vorher den Laden dicht zu machen, oder?
Naja, das, also an materieller Gesetzgebung im Sinne, wir müssen noch unseren Koalitionsvertrag abarbeiten, der Ampel, würde ich auch sagen, da ist nicht mehr so rasend viel, das könnte man auch, das können sie jetzt noch weitermachen, das können sie aber auch genauso gut bleiben lassen, da ist aber trotzdem, da ist jetzt kein innerer Druck, jetzt aufzuhören. Ich finde aber, wenn sie ein Jahr so vor sich hin tändeln, beziehungsweise ein Jahr unerklärten und dann irgendwann offiziell erklärten Wahlkampf machen, dann raspelt das noch mehr von dem Vertrauen weg und dann vielleicht auch in Westdeutschland. Denn das wollen wir nun nicht erleben. Thüringen und Sachsen, insbesondere Thüringen, von überschaubarer Größe, schlimm genug, wie die Wahl, also persönlich, ich finde den Wahlergebnis nicht so gut. Aber das sind halt noch, wie soll man sagen, kleine Feuer. Wenn sowas mal nach Nordrhein-Westfalen übergreift, dann reden wir über zig Millionen Leute, die so wählen. Na, nicht zig, aber dann reden wir über etliche Millionen von Menschen, die dann so wählen würden. Also, ich hätte große Sorge davor, dass ein Jahr man siecht so vor sich hin, fängt leise an zu riechen und fällt dann irgendwann dreiviertel verwest schon auseinander als Partei, als Koalition, dass das zu viel Vertrauen kostet, dass die Leute sich einfach abwenden und sagen, wir wollen das nicht mehr. Und dann wählen wir was ganz anderes. Und zwar im Westen auch.
Ja, ist interessant. Wir hatten neulich, Sie und ich, ein kleines Gespräch, da klang das genau andersrum. Da habe ich gesagt, irgendwie so noch ein Jahr kann sich das Land nicht leisten zu verlieren. Und Sie haben gesagt, wieso, es wird doch regiert und passt schon. Und die Zombie-Apokalypse steht ja nicht vor der Tür. Jetzt reden Sie hier schon so von lebenden Toten. Egal, Tote.
Aber stopp. Ich lasse mir ja ungern Widersprüche nachweisen, weil das finde ich immer das Schwierige. Ich finde, ich habe tatsächlich meine Meinung mit Blick auf Neuwahlen vielleicht nicht um 180 Grad verändert, aber irgendwie dann deutlich verschärft. In den letzten Wochen, über den Sommer, weil ich das Gefühl hatte.
Sie meinen, Sie haben Ihre Meinung um 360 Grad geändert?
Ich stehe immer noch unter dem Eindruck der Sätze von Robert Habeck und Nuripur. Die können einfach irgendwie nicht mehr. Und das fand ich war vor 6 Monaten noch nicht so deutlich, wie das jetzt ist.
Okay, ich hatte mich jetzt selber gerade sozusagen assoziativ in eine schöne Richtung begeben, weil ich bei dem Stichwort lebende Tote und Zombies irgendwie wollte ich dann zu Friedrich Merz kommen. Denn die Wahrheit ist natürlich, ich habe ja neulich schon in der FAZ gelesen, haben Sie das gesagt oder irgendwie, er ist der nächste Kanzler. Das alleine sollte uns irgendwie so, wie man auf Englisch sagt, the creeps geben. Das finde ich eine Horrorvorstellung, weil ich finde diesen Mann als Kanzler schwer vorstellbar. Da ist sozusagen Olaf Scholz eine kanzlereskere Figur als Merz.
Warum?
Naja, weil er ein stadtbekannter Choleriker ist zum Beispiel. Jemand, der sich offensichtlich nicht im Griff hat, erstens. Zweitens, dass sozusagen regierungsmäßig wird es ja auch gar nicht anders, denn ich meine mindestens eine, wenn nicht gar zwei Parteien, die jetzt auch regieren, werden dann ja später auch regieren. Das heißt also, da passiert ja sowieso nichts. Sie glauben ja nicht, dass dann irgendwie eine grundsätzlich andere Politik gibt, nur weil es Friedrich Merz ist. Das Problem liegt ja in diesen Dreierkonstellationen und nicht in dem handelnden Personal, oder sehen Sie das anders?
Das werden wir ausprobieren müssen. Das ist jetzt keine ausweichende Antwort, das ist wirklich meine Meinung. Sie haben natürlich recht, auf dem Papier, kann es sehr gut sein, dass sich Friedrich Merz mit einer, wenn nicht sogar mit beiden Parteien wiederfindet bei einer Koalition, die er dann anführt, die jetzt schon regieren. Ich glaube persönlich nicht, dass die SPD mit in eine weitere Regierung geht. Ich glaube persönlich auch, sie sollte es nicht, weil sonst geht sie endgültig unter. Aber die Frage wird trotzdem sein, führt dann jemand wie Friedrich Merz eine Dreierkoalition, kompliziert, anders als Olaf Scholz das getan hat? Gibt es einen anderen Command in dieser Regierung und länger, als es den anfangs ja vielleicht auch gegeben hat in der Ampel?
Aber Scholz hatte wenigstens Regierungserfahrung. Der hatte ja schon einige Ämter inne. Der hatte in Hamburg regiert, gut, Stadtstaat. Der war Bundesminister vorher, ja, aber Friedrich Merz.
Augstein,
weiß ich nicht,
aber
der
das
war
kann bei, ja, wenn
bei BlackRock und kann Kleinflugzeug fliegen.
Ja, aber jetzt mal einfach mal umgedreht. Also wenn wir der Meinung sind, die Ampel hat es jetzt nicht so gerissen, zumindest die letzten 1,5 Jahre nicht mehr, dann nutzt offenkundig die ganze große, tolle Regierungserfahrung von Herrn Scholz da nicht viel. Man könnte sogar sagen, die 2 Vollklatschen, die die Finanzpolitik der Bundesregierung, der Amtierenden, bekommen hat von Gerichten, die geht weitgehend auf den Finanzminister, den tief erfahrenen Olaf Scholz zurück. Denn der hat sich die beiden Tricks einfallen lassen, weil er sie noch kannte. Aus seiner langjährigen Regierungserfahrung. Und dann hat er sie links, rechts bekommen von den Gerichten. Also ob das jetzt so einen großen Unterschied macht zu jemandem, der noch nicht regiert hat. Man wird es sehen. Man kann nur hoffen, dass er sich mit guten Leuten umgibt, Friedrich Merz, wenn er das wird. Und ich glaube, er wird es. Es läuft irgendwie auf ihn zu. Denn wenn Herr Söder jetzt zu Anfang der Woche in Gillamoos ja gesagt hat, er würde sich nicht drücken vor der Kanzlerschaft, dann muss ich mich dabei nur noch schmunzeln. Früher habe ich das ernst genommen und gedacht, wow, da bahnt sich echt so ein Konkurrenzkampf an. Das ist ja echt krass. Und so kam es dann ja auch bei der letzten Kanzlerkandidatenkür bei der CDU. Aber dieses Mal habe ich nur noch geschmunzelt. Also Markus Söder schließt sich selber nicht aus von der Kanzlerkandidatur. Ja, so what?
Ich bin da, wie Sie merken, skeptisch, was die Fähigkeiten angeht, überhaupt mit solchen Konstellationen und Koalitionen zu regieren. Ich glaube nicht, dass das katastrophale die Performance der Ampel nur an Olaf Scholz Unfähigkeit liegt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, es liegt in dieser Konstruktion selber bedingt, die aber anders ja irgendwie gar nicht möglich war oder jedenfalls die Wähler sozusagen immer mehr und mehr dafür sorgen, dass nur solche Konstellationen funktionieren. Und das Perverse daran, und das wird man ja in den neuen Bundesländern, um dann dahin auch nochmal zu kommen, am Ende wird man es ja vielleicht auch sehen, ist, dass die sogenannten demokratischen mittleren Parteien versuchen, irgendwie halbwegs Regierungsmehrheiten auf die Beine zu kriegen ohne die AfD. Diese Regierungsmehrheiten sind dann aber innerlich so widersprüchlich und da wächst dann überhaupt nichts zusammen, weil es nicht zusammen gehört und krepeln so vor sich hin. Und dann sieht es in der Öffentlichkeit so aus, als würde die parlamentarische Demokratie nichts hinkriegen und nichts reißen, was dann wiederum nur der AfD nutzt. Also da ist irgendwie, es könnte einfach sein, dass sozusagen unsere Demokratie, unser ganzes System in so einer sich selbst beschleunigenden Abwärtsspirale
wie nennt man
ist.
Das? Ja, Sie, reden mein Text.
Den Doomster,
Sie reden meinen
den
Text.
Den Doomster zum Ausstieg sage.
Sie reden meinen Text, als hätten Sie den ganzen Wahlabend RTL geschaut und NTV. Denn das war auch meine Analyse so ein bisschen. Ich habe es dann Teufelskreis genannt, weil das ist das Wort dafür. Sie haben es gesucht, aber nicht gefunden. Darum helfe ich Ihnen gerne. Es ist ein Teufelskreis.
Nee, es ist kein Teufelskreis. Es ist schlimmer. Dann hätten Sie mal vorher mit mir reden sollen. Denn es ist eine Spirale, die nach unten geht. Der Teufelskreis bleibt ja stabil. Das hier wird immer schlimmer.
Entschuldigung. Kann sein. Aber das ist ja, ist das nicht das Wesen des Teufelskreises, dass es immer schlimmer wird?
Okay, Haarspalterei.
Ich glaube nur, da fehlt uns die Fantasie ein bisschen, weil wir alle nicht wissen und uns nicht so richtig vorstellen können, ob man mit dem Bündnis Sahra-Wagenknecht eigentlich eine stabile Regierung bilden kann oder eben nicht. Wir kennen die Leute nicht, die handelnden Personen kennen wir nicht, wir kennen Sahra-Wagenknecht und vielleicht kennen wir die auch gar nicht richtig gut. Das Programm ist ein kompletter Gemischtwarenladen, da ist alles drin, von der CDU findet er was, da findet aber auch die Linkspartei was.
Aber was ich so faszinierend finde.
Insofern glaube ich, dass das System sich auch heilen kann, wenn es anfängt, die eigenen Grenzen ein bisschen zu überwinden. Meinetwegen auch wechselnde Mehrheiten zu machen, die nämlich in Thüringen ja vergleichsweise stabil regiert haben. Hat jetzt die AfD nicht verhindert. Aber man kann nicht sagen, dass Thüringen in einem fünfjährigen Regime wechselnder Mehrheiten mit Bodo Ramelow komplett vor die Wand gesetzt worden wäre.
Gut, finde ich gut, dass Sie den Namen wenigstens nochmal erwähnen, denn er ist jetzt heraus. Er hat ja da drei Amtszeiten gehabt und war echt, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ministerpräsident, ein sehr guter Politiker. Stand übrigens auch, war auch eine sehr würdige und ehrenhafte Figur für die Linkspartei, die dann quasi unter seinem Stuhl und zwischen seinen Händen und hinter seinem Rücken, keine Ahnung, einfach zerfallen ist. Dafür kann er aber nichts. War jedenfalls ein toller Politiker. Tja, weiß ich auch nicht. Aber seine Zeit ist halt vorbei.
Naja, der wird noch eine Rolle spielen. Denn nächste Woche reden wir ja weiter. Das heißt, diese Woche schon. Aber dann auch noch im Weiteren. Und Bodo Ramelow wird noch eine Rolle spielen. Vielleicht ist das der Cliffhanger dieses kleinen Podcasts. Denn Bodo Ramelow hat ja einen Sitz im Landtag, den tritt er auch an. Der geht nicht in Rente, was ich gedacht hätte, nach 10 Jahren Ministerpräsident. Nein. Und diese eine Stimme kann einer Regierung aus CDU, BSW und SPD zur Mehrheit in Thüringen verhelfen.
Toll.
Das wäre dann also eine CDU, BSW, SPD-Regierung plus Bodo Ramelow. Und das wäre dann schon echt eine Pointe. Und das ist das, was ich meinte. Think out of the box. Denken Sie aus der Box heraus. Denken Sie
aus der,
weit.
Aus der
Machen
aus
Sie
der
den Geist auf. Fliegen Sie.
Was? Das Leben ist ein Schachtel Pralinen.
Fliegen Sie.
Man weiß nicht, was Sie verdienen. Bis nächsten Freitag, lieber Blome. Das ist das Ende unseres kleinen Sonderpodcasts. Danke und tschüss.
Unseres Sonderpodcasts, nicht Sommerpodcasts.
Sonder.
Also ein Podcast sondergleichen. Nächsten Freitag geht's weiter.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.